Vielen Dank für das Lied zur Einstimmung zur Predigt. Ich genieße es, dass wir diesen Sabbat gemeinsam verbringen können, den Gottesdienst gemeinsam feiern können, wenn Gäste unter uns sind. Es ist hier nicht üblich, dass um 11:30 fertig ist, sondern meistens, dass um 11:30 der Prediger erst beginnt. Aber wir haben Sabbat, wir haben Zeit und ich freue mich mit euch, die Bibel aufschlagen zu können. Ich lade euch ein, Matthäus 6 aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 6 und dort als Einleitung der Predigt die Verse 31 bis 34 mit mir zu lesen. Matthäus Kapitel 6, die Verse 31 bis 34. Da sagt Jesus: Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Als ich mich für diese Predigt entschieden habe, habe ich noch nicht gewusst oder war mir nicht bewusst, dass sie mit dem Lektionsthema so deutliche Übereinstimmung hat. Denn dieser Bibeltext war ja auch Teil der diesjährigen der Lektion dieser Woche und war ja auch ein Teil dessen, was, glaube ich, ihr in anderen Gruppen auch besprochen habt, inwieweit Sorgen auch ja, zu unserer Gesundheit abträglich sein können. Als welche, die öfters in den Gottesdienst gehen, die sich in der Bibel auskennen, denke ich, ist uns allen klar, wie Jesus das hier meint. Jedem von uns ist bewusst, dass Sorgen für unseren Körper nicht so gut sind. Als ich in Bogenhofen BE-Arbeit gemacht habe, habe ich eine junge Frau getroffen, die gesagt hatte, ja, sie war beim Arzt vor nicht allzu langer Zeit, hatte Untersuchungen und die Blutwerte waren katastrophal schlecht. In vielen Bereichen. Der Arzt war irgendwie richtig, richtig erschrocken, als er die Blutwerte gesehen hat. Er wusste gar nicht, wo man anfangen soll bei so vielen Problemen. Deswegen hat er noch einmal einen Bluttest gemacht und dieser Bluttest war wunderbar. In der Zwischenzeit lagen 2 Monate und das einzig große Unterscheidungsmerkmal war, das eine war vor der Matura-Prüfung, das andere war nach der Matura-Prüfung, also die Abiturprüfung. Das eine Mal davor, das andere Mal danach und das war letztlich die Erklärung hinter all den schlechten Blutwerten. Und heute ist uns ja auch klar, dass das von der Medizin heute gut gedeckt wird. Dass Sorgen, Befürchtungen, die wir haben über die Zukunft, sich negativ auf unseren Körper auswirken. Wir verstehen deswegen, dass Jesus uns hier sagt, macht euch keine Sorgen. Sind wir einverstanden? Sagt jeder. Gut, machen wir. Und wir wissen auch, dass Jesus hier nicht die Planung an sich meint, denn später sagt er, wer einen Turm bauen will, der muss zuerst mal drüber nachdenken, welche Kosten gibt es, kann ich mir das leisten? Also ein normaler Zeitplaner ist nicht das, was Gott hier meint. Gott möchte nur nicht, dass die Sorgen überhand nehmen, dass es nicht um das positive Planen für die Zukunft geht, sondern eben darum, dass negative Befürchtungen, die zum größten Teil nicht eintreffen, unserem Leben schaden. Hier könnte ich eigentlich Amen sagen. Denn in der Theorie wissen wir das ja alles. Und von dem her, was kann man in der Predigt sagen, um das wirklich zu vertiefen? Denn mir geht es ja auch nicht anders. Die Predigt habe ich schon ein paar Mal gehalten Trotzdem ging es mir gerade die Woche erst so, dass letzten Sabbat in einer der Gemeinden eine wirklich schwierige Situation entstanden ist nach dem Gottesdienst. Ich war gar nicht dabei, aber allein als mir das berichtet wurde, wusste ich, was das für die Betroffenen für Auswirkungen hatte. Ich konnte die verschiedenen Parteien dabei verstehen, ich wusste die Hintergründe, aber eine Lösung zu finden in der Situation war wirklich schwierig. Und so habe ich die ganze Woche irgendwie auch an dieser Situation gelitten, habe natürlich dafür gebetet. Aber was außerdem war, dass ich die Woche äußerst verspannt war. Die ganze Zeit, mein Rücken irgendwie, alles, was ich gemacht habe, nicht so. Irgendwie heute Nacht bin ich aufgewacht, konnte nicht schlafen, habe unter anderem dann an die Situation gedacht und habe nicht nur für die Sache gebetet, sondern noch ein neuer Gedanke kam dazu, der vorher nicht so da war, nämlich, dass ich ja eigentlich gar nichts daran machen kann und es wirklich nur Gott abgeben kann. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und alles hat sich viel lockerer angefühlt. Ihr kennt es vielleicht. Das heißt, in der Theorie wissen wir alle, wir sollen uns keine Sorgen machen, aber es geschieht so leicht einfach, dass Dinge passieren, wo wir es gar nicht merken und wo trotzdem Sorgen da sind. Ich habe auch keine Paradeantwort in dieser Predigt. Aber ich möchte mit euch zwei Begebenheiten aus dem Alten Testament anschauen, die uns vielleicht helfen, Gott mit neuen Augen zu sehen. Ich lade euch ein, zuerst 1. Mose 12 aufzuschlagen. 1. Mose 12. In den Predigten in diesem Jahr möchte ich mit euch so einen Streifzug durchs Alte Testament machen, ein paar Geschichten anschauen und zuerst 1. Mose Kapitel 12. Es geht um Abraham. Abraham hat von Gott den Auftrag bekommen, sein Heimatland zu verlassen. Im Glauben folgt er dieser Anweisung Gottes. Er zieht nach Kanaan und dort steigen wir ein. 1. Mose 12, Abvers 10. Da lesen wir, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist meine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Abraham hat Sorgen. Es ist noch nicht einmal seine Schuld. Denn dass er nach Kanaan gezogen ist, war Gottes Anweisung. Also wenn jemand sagt, Sorgen und Probleme im Leben kommen nur dann, wenn man was falsch gemacht hat und wenn man gesündigt hat, dann ist Abraham kein gutes Beispiel dafür. Denn die Sorgen, die bei Abraham kommen, dass in Kanaan eine Hungersnot ist, in Ur ist keine Hungersnot. Also wenn er dort geblieben wäre, wo er war und Gott nicht gefolgt hätte, dann ging es ihm definitiv besser. Die Sorgen hat er, weil er getan hat, was Gottes Wille war. Nun ist er in Kanaan und wir müssen uns versuchen, in die Situation hineinzuversetzen. Alle seine Sicherheiten hat er zurückgelassen. Seine Familie, die eigentlich in Ur ja sesshaft war, nicht als Nomaden gelebt hat, muss nun wieder ein Leben als Nomaden führen. Der ganze Hausstand, wieder alles unterwegs. Und wenn jetzt eine Hungersnot dort kommt, dann ist das nicht eine leichte Situation, sondern das kann wirklich fundamental die Existenz der Familie zerstören. Hungersnot damals bedeutet, dass man nicht nur selber ein bisschen reduzieren muss, wenn die das Vieh nicht genug Essen bekommt, dann lässt die Milchleistung nach und so weiter. Alles, das Wohlergehen der Familie hängt davon ab. Abraham macht sich Gedanken darüber, was er tun kann. Und er entscheidet sich, nach Ägypten zu gehen. Ägypten ist später auch mal eine gute Idee. Wenn wir allerdings bei Ellen White den Patriarchen Propheten lesen, dann schreibt sie hier, dass Abraham diese Frage nicht Gott vorgelegt hat. Und dass es nicht Gottes Wille war in diesem Moment, dass er nach Ägypten geht. Sondern Gott hatte ihm gesagt, er soll nach Kanaan gehen. Und es war sozusagen auch ein Test zu sehen, ob Abraham wirklich Gott vertraut, dass er sich um ihn kümmert. Das heißt, es kommt rüber, Abraham hätte einfach sagen sollen, okay, ich bin hier, wo Gott mich hingesetzt hat, aber er hatte die Kraft nicht, zu sagen, dann wird Gott sich auch um mich kümmern. Und so macht sich Abraham menschliche Gedanken und er entschließt sich, nach Ägypten zu gehen. Wodurch allerdings die Probleme nicht kleiner werden. In Ägypten gibt es Essen, es gibt Nahrung, es gibt zu trinken, aber in Ägypten gibt es andere Rechtsvorstellungen. Und Abraham weiß, seine Frau ist sehr schön und es kann in Ägypten zu einem Problem werden. Weil der Pharao dort nicht danach fragt, ob eine Frau verheiratet ist oder nicht, sondern nur die Frage stellt, ist sie schön oder nicht. Deswegen macht sich Abraham auch hier Gedanken. Glücklicherweise ist seine Frau auch seine Halbschwester. Das heißt, er lügt noch nicht mal, wenn er sagt, sie ist meine Schwester. Natürlich, es ist zwar keine Lüge, aber es ist auch nicht die volle Wahrheit. Vers 14, als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Können wir uns vorstellen, wie stark die Angst für Abraham gewesen sein muss? Wenn Abraham wirklich bereit ist, seine Frau in das Haus gehen zu lassen. Ich gehe mal davon aus, dass sie eine glückliche Ehe geführt haben. Könnt ihr euch vorstellen, welche Angst Abraham gehabt haben muss, wenn er das zulässt? Manchmal reden wir über Abraham als das Vorbild des Glaubens, aber vielleicht kann er uns auch als Vorbild der Angst dienen. Was würde bei mir passieren, wenn ich bereit wäre, also was müsste passieren, dass ich bereit wäre, meine Frau einem anderen zu geben? Das heißt, wir können uns vorstellen, wie es Abraham hier geht. Abraham macht sich nicht nur ein paar Sorgen, sondern Abraham hat wirklich Angst. Nun, und wir merken aber, dass die Art und Weise, wie er mit dieser Angst umgeht, aus biblisch-göttlicher Sicht nicht ideal ist. Die Frau gehen lassen, der Pharao begeht Ehebruch, Abraham selber lässt es zu. Was bedeutet das für die Zukunft? Ich möchte einen zweiten Text mit euch aufschlagen. Jakob. 1. Mose 32, ab Vers 7. Abrahams Enkel befindet sich auch in einer sehr prekären Situation wieder. Mit seiner Großfamilie hat er seinen Schwiegervater in Eile verlassen. Er ist zwar ein reicher Mann geworden, aber das gegenseitige Misstrauen hat Jakob doch zum Entschluss geführt, Laban zu verlassen und zurückzugehen in sein Heimatland. An sich eine gute Idee, aber zu Hause wartet nicht die Familie mit offenen Armen, sondern wartet der Zwillingsbruder mit einer 400 Mann starken Armee, weil er nicht vergessen hat, was ihm der kleine Bruder angetan hat vor einigen Jahren. Und er sieht nun die Gelegenheit gekommen, sich daran zu rächen. lesen wir 1. Mose 32 ab Vers 7. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast: Zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Er rette mich aus der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Vers 14 heißt es dann: Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Und tat sie unter die Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen: Geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach: Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir her treibst, so sollst du sagen: Es gehört deinem Knechte Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch dem Zweiten und dem Dritten und allen, die den Herden nachgingen, und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so saget zu Esau, wenn ihr ihm begegnet. Und saget ja auch: Siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns. Denn er dachte: Ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her. Er aber blieb diese Nacht im Lager. Auch Jakob findet sich in einer schwierigen Situation wieder. Für ihn war die Schwierigkeit auch noch, dass er selber daran schuld war. Denn diese Lage hatte nichts mit Gott zu tun, sondern hatte mit ihm selber etwas zu tun. Seine Lüge, seine Fehler, die er getan hat, haben diese Situation heraufbeschworen. Und es ist wirklich eine Situation, wo wir merken, wie es Jakob ging. Wenn der Bibeltext sagt: Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Doppelt wird es formuliert. Dann wissen wir, was es für ihn bedeutet. Auch er steht hier möglicherweise vor den Trümmern seiner Existenz. Wenn sein Bruder wirklich ernst macht, dann ist sein Leben hier zu Ende. Was kann er machen? Zurück geht nicht. Nach vorne auch nicht. Wir merken hier, Jakob als guter Christ betet. Aber wir merken auch, dass mit dem Gebet die Sorgen nicht vorbei sind. Er spricht dieses Gebet, aber wir merken, dass er dann nicht sagt: Okay, Gott wird alles führen, und fröhlich zog er seinem Bruder entgegen. Sondern wir lesen, dass er Geschenke aussucht, dass er verschiedene Herden macht, dass immer Zeit vergehen soll, dass Esau das erste Geschenk sieht, das zweite Geschenk sieht, das dritte Geschenk sieht, Zeit vergeht, und er hofft, dass in der Zwischenzeit, bis er ihn dann sieht, der Ärger ein bisschen verraucht ist. Merken wir, auch Jakob macht sich Gedanken. Auch Jakob plant, was er tun kann, um diese Situation, um heil aus dieser Situation herauszukommen. Auch hier ist es nicht so, dass Jakob ein Gebet spricht und dieses Gebet ist gut, wir haben nichts daran auszusetzen. Aber es ist nicht so, dass er ein Gebet spricht und die Sache ist erledigt. Sondern wir merken, dass es immer noch ein Kampf in ihm ist. Dass er immer noch Angst hat, trotz diesem Gebet. Und diese Angst geht sogar weiter, wenn wir in Vers 23 lesen, steht: Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok. nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Die Angst ist so groß, dass er mitten in der Nacht noch einmal seine Pläne ändert, dass er sich entscheidet, überzusetzen über den Jakob und wirklich entgegenzugehen, dem Esau. Aber dann ist es so, als ob die Angst doch zu groß wird und er bleibt doch zurück. Merken wir die Zerrissenheit, in der er ist? Merken wir, dass diese Situation für beide, für Abraham und auch für Jakob, Dinge sind, die sich über längere Zeiten ziehen? Dass es nicht von heute auf nachher zu einer Lösung kommt, sondern dass beide wirklich kämpfen? Wir merken, wenn wir es miteinander vergleichen noch einmal, der eine kommt in diese Situation, weil er Gott gefolgt ist, weil er das getan hat, was Gott gesagt hat. Deswegen ist Abraham nach Kanaan gegangen. Der andere kommt in diese Situation, weil er selber Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und weil er nun die Folgen dieser Fehler tragen muss. In dieser Situation bin ich mir sicher, dass beide schon gebetet haben, dass beide Kontakt mit Gott hatten. Abraham macht sich Gedanken, was er tun kann, aber wir merken auch, dass er in dem, was er tut, nicht ganz Gottes Wille erfüllt. Dass er bereit ist, seine Ehe aufs Spiel zu setzen, seine Frau dem Pharao zu geben, und dass er dadurch Gottes Gebote überdreht. Der andere dagegen versucht mit Geschenken seinen Bruder zu besänftigen, das ein Stück weit wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat. Aber er weiß trotzdem, dass er auf Gott angewiesen ist. Schauen wir uns an, wie beide Geschichten ausgehen. Normalerweise, wir als Menschen würden sagen, okay, Gott muss den eigentlich ehren, der ihm treu geblieben ist, oder? Der das besser umgesetzt hat, was Gott gesagt hat. Kennen wir das? Dass wir dann in solchen Situationen uns die Frage stellen, naja, habe ich Fehler gemacht? Kann Gott mich überhaupt bewahren? Gehen wir wieder in 1. Mose 12, ab Vers 16. Und es geht hier um den Pharao, 1. Mose 12, ab Vers 16. Und der Pharao tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Abraham geht es gut. Äußerlich, innerlich wahrscheinlich nicht so. Vers 17, aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Haus willen. Wieso steht da, er plagte den Pharao? Wieso hätte da nicht auch stehen können, und der Herr plagte Abraham und sein Haus? Abraham ist doch der Verantwortliche, oder? Vers 18, da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten, und seine Frau und alles, was er hatte. Abraham verlässt Ägypten unter dem Strich reicher als vorher. Der Pharao hat seine Geschenke nicht zurückgefordert. Das heißt, die Geschichte geht für Abraham gut aus. Er kommt aus Kanaan zurück, reicher als vorher. In Kapitel 13 steht dann in Vers 2 sogar, Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Hätte Gott nicht eigentlich Abraham strafen sollen? Abraham war der Verantwortliche in dieser Situation. Ich finde es beeindruckend, dass Gott den Pharao straft. und Abraham aus dieser Situation reicher herauskommt und besser als er war, obwohl er es nicht verdient hat. Merken wir die Ungerechtigkeit in dieser Geschichte? Merken wir, was es bedeutet, dass Gott vorher gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein? Gott hat Abraham hier gesegnet. War Abraham ein Segen für den Pharao? War der Besuch Abrahams ein Segen in Ägypten? Und das ist eine Situation, die mich beschämt. Kann es sein, dass es auch uns so geht, dass in unseren Sorgen, die wir uns machen, in den Planen, was wir oft machen, in den Gedanken, die wir uns stellen, wo wir darüber nachdenken, was wir tun können in der einen oder anderen Situation, dass wir durch so manches, was wir tun, auch für unsere Umwelt eher ein Segen werden als eine Last sind? Dass wir, die wir eigentlich von Gott dazu berufen sind, seinen Segen und seine Liebe auszuteilen, weil wir uns so viel Sorgen um uns selber machen, diesen Segen von unserer Umwelt oft entziehen. Da sagt vielleicht jemand etwas, was uns trifft, was uns persönlich verletzt, und wir antworten in der gleichen Weise. Eigentlich könnten wir anders damit umgehen, weil wir wissen, dass Gott uns liebt, weil wir wissen, was Gott für uns getan hat, weil wir wissen, dass unser Wert als Person nicht daran liegt, was andere über uns sagen oder was andere zu uns sagen. Eigentlich könnten wir drüberstehen und könnten mit der Gnade und Barmherzigkeit, die Gott uns gibt, auch dieser Person antworten. Aber wie oft tun wir es nicht? Wir antworten in der gleichen Art und Weise und vergrößern dadurch die Probleme vielleicht für andere Menschen. Die Zusage, die Gott Abraham gegeben hat, ich will dich segnen, zu der stand Gott. Gott hat sie hier nicht zurückgenommen. Gott hat nicht gesagt, okay Abraham, dich segne ich erst wieder, wenn du das da in Ordnung gebracht hast. Sondern Gott bringt es wieder in Ordnung und er segnet Abraham trotzdem dafür. Sehen wir, wie beschämend das für Abraham ist? Sehen wir, wie groß Gott ist und wie barmherzig er mit ihm umgeht? Und dass Abraham wirklich keinen Grund gehabt hätte, sich Sorgen zu machen? Gehen wir in 1. Mose 32. 1. Mose 32 zu Jakob. Vers 25. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. In dieser Nacht ringt Jakob buchstäblich mit Gott. Er ringt so lange, bis er den Frieden findet. Natürlich, körperlich ist er danach eingeschränkt. Ein Zeichen, das Gott ihm gibt, das ihm helfen soll, auf Gott zu vertrauen. Hinkend kann man seinem Bruder noch viel weniger gegenübertreten. Aber es steht da, als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Beschreibung des Sonnenaufgangs, sondern es bedeutet auch, was in Jakobs Herzen geschehen ist. Dass ihm nach dieser Nacht die Sonne der Gegenwart Gottes in seinem Herzen aufgeht. Das heißt, selbst wenn Jakob für die Situation, in der er sich befindet, selbst schuld ist, sagt Gott hier auch nicht, hier musst du jetzt alleine durchkommen. Diese Sache ist etwas, die musst du mit dir ausmachen, denn da bin ich nicht dran beteiligt. Sondern Gott lässt diese Situation zu, damit Jakob an seiner eigenen Schuld und an seinem Ringen mit Gott, und ich glaube, dieses Ringen ist auch das Ringen um Vergebung, das Ringen zu sagen, ich habe diesen Fehler gemacht, dass er aus diesem Ringen mit Gott zum Frieden findet. Und auch hier muss Jakob keine negativen Konsequenzen tragen. Die Geschenke will Esau nicht annehmen, Jakob drängt sie ihm dann doch auf. Aber es geht gut aus, weil Gott eingreift und seinen Bruder besänftigt. Beim Vergleich beider Geschichten miteinander sind mir einige Dinge sehr deutlich geworden. Zum einen, dass auch für uns als gläubige Menschen, wenn wir Gott im Gebet unsere Sorgen vorlegen, es nicht immer bedeutet, dass wenn wir wirklich Glauben haben, wir sofort unseren Frieden haben. Sondern dass es auch Situationen gibt, wo wir wirklich ringen mit Problemen. Es kann dazu führen, dass wir in unseren Sorgen sogar scheitern. Es kann sogar sein, dass unsere Kraft nicht ausreicht. Aber das Beeindruckende ist dieser Gott, der im Hintergrund steht. Der trotz diesem Fehler zu Abraham steht, der nicht Abraham den Fehler tragen lässt, sondern der ihm Gnade schenkt. Das möchte ich uns heute Morgen zurufen, denn ich denke, wenn wir unser Leben in Gottes Hand gelegt haben, dass Gott genauso mit uns umgeht. Dass wir keine Angst davor haben müssen, zu versagen. Dass wir keine Angst davor haben müssen, dass wir Fehler, die wir tun, dass wir sie negativ ausbaden müssen. Natürlich möchte ich das nicht als Freibrief verstehen lassen, zu sagen, okay, ist ja alles egal, ich kann mich verhalten, wie ich will, wie die Axt im Walde und Gott räumt hinter mir auf. Das meine ich definitiv nicht. Und ich denke, das kommt auch raus bei Abraham. Abraham macht ja nicht etwas absichtlich, um anderen Menschen zu schaden. Sondern seine Angst, seine Situation wird so schwer, dass er dadurch schlechte Entscheidungen trifft. Und ich glaube, in diesem Sinne können wir darauf vertrauen, dass Gott unser Herz kennt. Und dass da, wo wir an Situationen zerbrechen und wo wir merken, dass unser eigenes Handeln nicht den Maßstab erreicht, den wir eigentlich als Nachfolger Gottes haben sollten, dass wir trotzdem uns in den Armen eines liebenden Gottes geborgen wissen dürfen, der weiterhin für uns sorgt und ja, der manches wieder gut macht, was wir vielleicht gefehlt haben. Natürlich, in dieser Situation ist Jakob uns das Vorbild. Jakob, der wirklich mit Gott ringt, der wirklich die Gegenwart Gottes sucht und der mit Gott ringt, bis er Frieden findet. Allerdings haben wir nicht immer unter Kontrolle, wann wir in unserem Ringen Gott finden, sondern manchmal lässt Gott ein langes Ringen zu, bis wir ihm begegnen. Oder manchmal sind vielleicht Situationen, wie bei Johannes dem Täufer im Gefängnis, wo unser Ringen hier auf Erden vielleicht keinen Frieden findet. Und wo wir einfach festhalten müssen im Glauben, dass Gott uns trägt. Ich denke, es ist sehr wichtig, welches Bild wir in den Prüfungen und Schwierigkeiten unseres Lebens von Gott haben. Ist Gott ein Gott, der uns prüft, der uns leiden lassen möchte für die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, der uns züchtigen möchte? Natürlich, wer die Sprüche aufmerksam liest, der weiß auch, dass es Bibeltexte gibt, dass Gott uns züchtigt wie ein Vater seinen Sohn. Aber ich glaube, der Hintergrund und die Motive sind entscheidend. Nicht ein harter, distanzierter Gott, der etwas tut, weil er sagt, naja, entweder du lernst es, dann hast du Glück, oder du lernst es nicht, dann hast du Pech. Sondern ein Gott, der in Jesus selber bereit war, in unser Leben zu kommen, selber zu leiden, selber Schmerzen auf sich zu nehmen. Und natürlich brauchen wir auch Regen auf dieser Welt, um zu wachsen. Sonnenschein alleine führt nicht zu einer guten Ernte. Und natürlich gilt es auch für unseren Charakter, aber das tut Gott nicht als jemand, der uns distanziert gegenübersteht, der enttäuscht vor uns ist und uns strafen möchte, sondern er tut es als jemand, der uns von Herzen liebt, der so mit uns umgeht, wie wir es selber tun würden, wenn wir an seiner Position wären. Schlagen wir noch einmal Matthäus 6 auf, zu den Versen, die wir am Anfang angeschaut haben. In dem Abschnitt, wo Jesus sagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, das Zentrum, denke ich, der Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Interessant ist, was hier steht, dass Jesus nicht sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach eurer Gerechtigkeit. Jesus sagt nicht, trachtet zuerst danach, dass du gerecht bist vor Gott. So wie wir es vielleicht verstehen würden, dass unsere Aufgabe ist zu schauen, dass unser Leben mit Gott in Übereinstimmung ist. Nein, er sagt hier, trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir sollen uns mit Gott beschäftigen. Gott soll im Zentrum unserer Gedanken sein. In den Situationen, die uns Nöte und Probleme machen, denke ich, ist es wichtig, sich mit Gott zu beschäftigen. Wer ist Gott? Nach seiner Gerechtigkeit. Gott hat verheißen, uns als seine Kinder zu segnen und uns zu führen. Und es ist seine Gerechtigkeit, das auch durchzuführen. Der Blick auf uns, auf die Sorgen, wird uns oft nicht weiterhelfen. Aber Jesus sagt, wenn wir unseren Blick auf Gott richten, auf sein Reich, und wenn die Verherrlichung Gottes unser Anliegen wird, dann wird uns alles andere zufallen. Was auch nicht bedeutet, dass ein Leben ohne Probleme gemeint ist. Aber ein Leben, wo wir merken können, dass jemand anderes für uns kämpft. Kennen wir das Gefühl, wenn jemand für uns eintritt? Wenn in einer Situation, wo wir es gar nicht mehr unter Kontrolle hatten und wir gar nicht die Kraft hatten, jemand anders für uns eintritt und wir Gnade erleben? Das ist das Bild, das Jesus hier meint. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Ellen White, Zeugnisse Band 3, Seite 323, wo sie schreibt, wie vielschichtig dein Problem auch sein mag, Gott kann es entwirren. Wie schwer es dir auch fallen mag, es zu begreifen, Gott kann in die tiefsten Winkel deiner Empfindungen eindringen und weiß jede Faser deines Denkens und Fühlens richtig einzuschätzen. Nichts ist ihm zu schwer. Du kannst dich ihm völlig anvertrauen und gewiss sein, dass er alles zu deinem Besten lenken wird. Kommst du hilflos und abhängig zu ihm, vertraust ihm demütig deine Not an, wird er dein Rufen hören und einen hellen Schein in dein Herz und deine Umgebung geben. Denn durch aufrichtiges Gebet wird deine Seele mit dem Herzen des Unendlichen in Verbindung gebracht.